Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Challenged. Ich habe heute ein ganz besonderes Abenteuerduo zu Gast, Florian Reiterberger und seine Partnerin Tina. Die beiden haben eine Vielzahl von Ultrarennen auf dem Fahrrad absolviert. Was ich besonders beeindruckend finde, viele davon gemeinsam als Paar. Ob das Race Around Germany, Bihard Ultra Cycling in Bosnien, das Transbalkan Race quer durch die Balkanstaaten, sie haben Dänemark durchquert und wer bei mir auf dem Instagram-Profil den Tourstay mitverfolgt hat, der weiß auch, dass die beiden einmal quer durch Europa geradelt sind in diesem Jahr. Von Regio bis Garden, eine Streckenlänge wie die Tour de France, doch die beiden waren einen Tag schneller und das Ganze self-supported. Und dies ist nur ein kleiner Ausschnitt von ihren Abenteuern und ich bin ganz gespannt darauf, heute zu erfahren, wie die beiden zum Ultracycling gekommen sind, wo sich zwei solche Athleten kennengelernt haben und was die größte Challenge auf ihren gemeinsamen Reisen ist. Herzlich willkommen, Florian und Tina. Ich freue mich riesig, euch zu sehen. Hallo.
Amen, servus, grüß dich.
Richtig schön, euch hier zu treffen. Ich bin mega gespannt heute auf dem Podcast. Ich denke, wir werden ihn so zwischen Weihnachten und Neujahr ausstrahlen. Und das ist ja nochmal schön, so zwischen Weihnachtsgans und Neujahrsvorsätzen, dann von euren Erlebnissen zu partizipieren. Ich denke, das ist sehr passend. Und bevor ich auf euch zukomme, ich habe nochmal die letzte Sprachnachricht von Florian hier zitiert. Als es um die Abstimmung unseres Podcast-Termins ging, damit alle Zuhörer mal so einen Eindruck bekommen, wie so ein normales Wochenende von den beiden aussieht. Ja? Also ich lasse mal den bayerischen Dialekt weg, aber es lautete, Carmen, grüß dich, servus. Nein, 18 Uhr sollte normalerweise passen bei uns. Wir wissen zwar noch nicht ganz genau, wo wir dann sind, ob wir Freitag nochmal schnell nach Passau radeln, Samstag dann wieder heim und Sonntag dann Skitour oder ob wir jetzt morgen nochmal schnell zum Gardasee runterfahren und dann 3 Tage dort mit dem Rennrad unterwegs sind. Aber entscheiden wir spontan. So, und dann merkte ich so, mehr hätte mich Florian in 2 Minuten 8 nicht neidisch machen können. Also ein super sportliches Paar und ich bin ganz begeistert. Vielleicht als Abriss, ich habe Florian kennengelernt beim Lappland Arctic Ultra. Wer das bei mir mitverfolgt hat, ich habe da auch mal in einer Podcast-Folge kurz vom berichtet. Ich bin ja läuferisch unterwegs gewesen auf der 185-Kilometer-Distanz mit so einem Schlitten hinter mir. Und Florian hat die 500-Kilometer-Strecke mit dem Fatbike absolviert und auch gewonnen. Und ich muss sagen, jetzt denkt man so, ach naja, mit dem Fahrrad kann vielleicht ein bisschen einfacher von der Anstrengung sein, als zu laufen. Allerdings, wenn ich die Radfahrer da so beobachtet habe, gerade auf den ersten Tagen, wir hatten sehr warme Temperaturen um die 0 Grad, waren eigentlich auf deutlich kältere Temperaturen bis zu minus 40 Grad vorbereitet. Und das war die Hauptchallenge, dass plötzlich der Schnee so weich war, dass man ja alle 5 Meter bis zum Knie eingesackt ist. Das als Läufer war schon anstrengend, aber ich habe die Fahrräder immer nur von rechts nach links kippen sehen. Und ich glaube, Florian, von den 500 Kilometern hast du 100 geschoben oder so, ja?
In diesem Fall, ja, das ist ziemlich hingekommen. Ein kleines bisschen mehr ist es gewesen, aber die ersten 48 Stunden sind nur Schieben gewesen. Es war eine Katastrophe, muss man sagen, vor allem, weil ich raufgekommen bin in Lülegland und dann weiter rauf nach Överkalix, da waren ja die Temperaturen noch in Ordnung. Da hat das schon passt. Und dann hat es eben geheißen, es kommt eine Warmwetterfront für 48 Stunden exakt zum Start, also an dem Tag oder in der Nacht, wo wir dann gestartet sind. Und es hat sich innerhalb kürzester Zeit, ist der hartgefrorene Schnee total sulzig geworden. Und im Endeffekt war es ja so, also jeder, der beim Start dabei gewesen ist, hat ja gleich richtig was geboten gekriegt, weil ich glaube, wir waren 7 Biker insgesamt, fahren alle aus dem Start raus, dann ist das so irgendwie so ein paar Meter runtergegangen und unten war der Schnee so sülzig, dass uns alle gewaffelt hat. Also innerhalb von ein paar Meter, zack, alle Radlfahrer auf der Nase gelegen. Da ist eigentlich schon gut losgegangen, aber es war halt dann, man hat ja gemerkt, man hat viel schieben müssen und das war die einzigste Möglichkeit, dass man vorwärts kommt. Selbst Reifendruck auf Minimum runter hat halt nicht funktioniert. Und man hat es ja dann ja auch gemerkt gehabt, speziell die langen Seen, hat der Robert damals rausnehmen müssen aus diesem Rennen, weil einfach wahnsinnig viel Overflow ist. Und es war, die ersten 48 Stunden waren eine einzige Katastrophe. Also am Tag 2, glaube ich, da habe ich nachher wieder 35 oder 30 Kilometer geschoben. Da habe ich nur im GPS hing. Es kommt eine Querstraße, mein Radl packt, das Radl hingeschmissen, habe mich eigentlich wie so ein kleinstrotziges Kind nachher den Straßenrand hingehockt und gesagt, so, ich warte jetzt 2 Stunden, bis die Sonne untergegangen ist, dann werden die Temperaturen kälter und dann mache ich erst wieder weiter. Und dann ist ja gerade der Schwede vorbeigekommen, der sagt, was machst denn du da? Sag ich, ich warte. Der hat das nicht verstanden, was ich eigentlich mache. Aber na, also die ersten 48 Stunden waren eine einzige Katastrophe. Aber das Gute ist, man hat halt da Internetverbindungen und somit kann man sich über das Wetter gut informieren und wie es wird. Das war in Alaska wiederum anders da. Das haben wir bei minus 40 Grad gestartet, waren super Bedingungen und dann ist es warm geworden und die einzigste Verbindung war da eigentlich das Satellitentelefon. Und dann haben wir auch warme nachher 200 Kilometer geschoben. Also war jetzt auch nicht wirklich besser, nehmen wir es mal so. Aber ja, Schweden war abenteuerlich, doch.
Ja, Wahnsinn. Also uns ging es genauso. Ich habe aus Spaß noch vorher gesagt, die beste Strategie wäre es, über die Startlinie zu laufen, das Zelt aufzuschlagen, einen Tag zu schlafen und dann kräfteschonend in eins
Genau.
durchzuziehen bei uns.
Ja.
Aber ja, Wahnsinn.
Oder eben über die Startlinie drüber rein ins Arctic Hotel, kurz an die Bar und warten, bis es dunkel ist. Das
Ja,
war die
noch
schickeste.
besser, da hätte ich drauf kommen müssen. Ne? Ja, ich muss auch sagen, ich habe da das erste Mal überhaupt ein Fatbike in live gesehen. Florian, du hast das auch noch in so einem wunderschönen Northern Light Grün.
Genau.
passend für schwedische Verhältnisse. Ja, also super spannend. Hol mich doch mal ein bisschen ab. Vielleicht bleiben wir einmal kurz bei Florian. Wir kommen dann gleich, holen wir Tina mit ins Boot. Wie bist du denn an den Radsport gekommen und wie lange begleitet dich das Ganze schon im Leben?
Also Radsport mache ich jetzt seit gut 25 Jahren. Habe das eigentlich einen sehr guten Spätel zum Verdanken. Ich habe damals, sage ich mal, so ein bisschen so ein kleines, nennen wir es mal, Lebenstief gehabt, gebrochenes Herz und so. Und ein Spätel von mir hat sehr, sehr gut, der mir nach wie vor noch im Leben begleitet, hat mir dann aus Schrottteilen, die er aus dem Müll rausgesammelt hat, mein allererstes Mountainbike zusammenbaut. Also ein absolutes Müllradl, wenn man es so nennen darf, aber er war sehr motiviert, dass es gut läuft. Und dann hat man ich gedacht, naja, gut, okay, wenn er so bei uns die Kampenbahn rauffahren kann, dann werde ich das ja wohl auch schaffen. Und ich habe damals noch ziemlich viel geraucht. Sage ich mal, auch mal vielleicht das eine oder andere Bierchen drunter. Und bin dann, glaube ich, bin 20 Meter gefahren und da war der Ofen alle. Und irgendwie ist es dann so reingekommen, dass ich so gemerkt habe, also, ich will das eigentlich schaffen. Na, das Rauchen aufgehört, irgendwann dann auch mal gesagt, nö, Bierchen brauchen wir jetzt nicht mehr. Na, das ist eigentlich so dieser Wandel zum Bike- und Bergsport dann eigentlich erst gekommen. Also, ich habe da schon, wo ich sehr dankbar bin, auf die Hilfe von einem sehr guten Spezl eben zurückgreifen können, der mich da gut, ne, sage ich mal, motiviert hat und auch mittlerweile sagt er, wenn ich das gewusst hätte, was das mit dir anrichtet, dass du sowas jetzt halt fährst, hätte das ist zweimal überlegt. Aber lieber sowas als was anderes. Ne? Und so bin ich eigentlich da in diesem Bike- und Bergsport dann reingekommen, sage ich mal. Genau.
Ja. Ja,
Ja.
das kann ich mir gut vorstellen, dass der jetzt große Augen macht im Nachhinein. Schön. Und dann hat sich das Ganze ja auch beruflich begleitet, richtig?
Bin 2006 bin ich dann wieder zur Bundeswehr gekommen und habe da dann das Glück gehabt, dass ich den passenden Vorgesetzten gekriegt habe. Damals in der Gebirgstraktier Company war mit dem zweimal im Einsatz. Das ist Ausbilder für die Heeresbergführer gewesen. Und der sagt, hat immer ganz klar gesagt, wenn du was lernen willst, dann lernst du was bei ihm. Und ich habe dann sehr, sehr viel über Bergsport bei ihm lernen können, sei es über Klettern, über Skitouren, über Eisklettern und solche Sachen. Habe Bergrettungslehrgänge und sowas mitmachen können. Also ich habe da wahnsinnig viel mitnehmen können und eben das, was mich schon interessiert hat, nachher deutlich besser ausbauen können, als es zuvor eigentlich gehabt habe. Und so ist nachher das eine zum anderen gekommen. Ja, so ist der Stein ins Rollen gekommen, sage ich mal.
Super. Wie viele Jahre hast du das gemacht oder bist du immer noch dabei?
Na, ich war 4 Jahre dann bei der Bundeswehr, wollte eigentlich länger bleiben, hat dann aber zwingend der Verpflichtungszeitrahmen und sowas nicht mehr funktioniert und bin dann ganz normal raus. Genau.
Okay, super. Und ich habe gesehen, also wenn ich so auf deiner Homepage unterwegs war, das erste Rennen, von dem du da berichtet hast, ist Top of Tirol
Genau.
2012, ja?
Genau, das war einfach nur eine Trainingstour, wo ich mir
Aha.
gedacht habe, das muss doch möglich sein, dass ich von uns aus mit dem Rennradl ins Stubaital fahre, einmal nachher mit den Tourenski am Berg rauf renne, wieder runter und wieder zurück und das alles dann am Wochenende. Und ja, es hat ganz gut funktioniert, nennen wir es mal so.
Wahnsinn. Aber ja, auch wenn man sich überlegt, das ist jetzt 12 Jahre her, über so einen Zeitraum dieses Level am Radfahren aufrechtzuerhalten, ist ja schon eine große Herausforderung.
Ja, ich finde halt immer, wenn man halt diese eine Tätigkeit, nur diese eine Tätigkeit da macht, wenn man unterwegs ist, ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Da macht der Kopf ziemlich viel. Und wenn man eine gewisse Grundkondition hat und vor allem der Hintern abgehärtet ist, dann geht das schon. Das ist wie es das du ja vom Arctic Ultra her kennst. Du hast eigentlich einen ganzen Tag Zeit, dass du gehst. Ja, und dann machst du die Tätigkeit halt. Und wenn du das konsequent dann durchziehst, dann kommst du auch vorwärts. So einfach ist es eigentlich. Ja, also es ist kein Hexenwerk mehr, finde ich.
Ja, aber das Problem, was du schon ansprichst, der Po muss es erstmal mitmachen.
Ja.
Auch das ist ja keine Reise bis dahin, oder?
Das ist heute ein bisschen ein längerer Weg,
Da sieht meiner immer schlimmer aus.
aber
Oder
na,
habt ihr
also
dann schon
es
Tipps? Da können wir ja mal reingrätschen gleich.
na, aber es ist, also ich finde, man, wenn man sich auf eine Sache dann konzentrieren kann, ist es eigentlich gar nicht mehr so dramatisch. Also das hört sich dann immer, oh wow, wie kannst du, beziehungsweise wie kennst ihr innerhalb vor 90 Stunden Bosnien umrunden mit 1200 Kilometer und 18.500 Höhenmeter. Wie gesagt, wenn man unterwegs ist und wenn man diese Tätigkeit macht, wenn man seinen Fokus auf das eine halten kann, dann ist das ganz ein anderes Bild auf einmal. Also dann ist das, finde ich, halb so schlimm.
Okay, na gut, wenn du das sagst.
Sorry.
Aber jetzt hast du gerade schon die Höhenmeter angesprochen. Und jetzt hole ich mal Tina ins Boot, denn Tina ist nämlich wie ich ein Nordlicht aus Norderney. So, und die hat die Höhenmeter jetzt auch bezwungen. Tina, wie bist du in das Geschehen mit reingekommen? Warst du vorher auch schon Ultra-Cyclerin oder bist du durch Florian drangekommen?
Also durch die Ultra-Geschichten tatsächlich durch den Flo. Ich habe zwar schon immer viel Sport, auch von klein auf gemacht. Ich komme ja eben aus Norderney, da ist das Fortbewegungsmittel natürlich das Fahrrad. Und habe mir als Kind komischerweise schon immer Rennradlenker auf die Kinderradeln draufgebaut. Also irgendwie, glaube ich, war Rad wirklich schon ein bisschen so meine Passion. Habe immer viel Sport gemacht, bin dann aber tatsächlich vom Triathlon zum Radsport eigentlich gekommen. Und das Einzige, was ich beim Triathlon eigentlich auch immer konnte, ohne viel wirklich zu trainieren, war das Rad. Also man sagt, ich habe wohl auch ein bisschen Talent auf dem Rad. Ich brauche nicht ganz so viel trainieren und kann immer eine gewisse Leistung tatsächlich abrufen.
Wahnsinn.
Und ja, damals war ich halt auch verrückt. Ich meine, schwimmen kann ich bis heute nicht. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft und habe gesagt, wenn ich Triathlon mache, dann muss der erste rot sein. Und so bin ich eigentlich zum Triathlon gekommen. Ich habe mich selber trainiert ein halbes Jahr und habe gedacht, na, so schlecht war es gar nicht. So war mein
Okay.
Einstieg eigentlich, gell? Und dann habe ich noch
Ja.
Fußball gespielt.
Warte mal, vielleicht wir holen mal kurz die Zuhörer mit ab, weil die mit Rot vielleicht nicht alle was anfangen können.
Ah,
Also
okay,
die
genau.
Challenge Rot, obwohl jetzt ist ein bisschen bekannter geworden durch Jonas Deichmann,
Genau.
ist quasi die Ironman-Distanz, nur halt
Genau.
ein anderer Anbieter, die Challenge, also 3,8 Kilometer Schwimmen,
Genau.
180 Kilometer Radfahren und noch Marathon laufen von 52
Genau.
Kilometern.
Genau.
Also.
Das ist die Langdistanz, eigentlich so die längste, die es im Triathlon gibt. Und ich habe es dann andersrum gemacht, bin erst mit den langen Sachen angefangen und bin dann am Schluss beim Sprint dann
Macht
eigentlich.
total Sinn sogar.
Naja. Aber ich muss auch dazu sagen, um nochmal auf den Radsport zurückzukommen, ich habe Knorpelschäden auf beiden Knien, weil ich eben auch lang Fußball gespielt habe. Und habe dadurch 2 Jahre nur Radfahren können und bin dann tatsächlich Radmarathons gefahren und so kleine Bergrennen bei uns. Und ja, wie wir uns kennengelernt haben, also der Flo und ich, hat das natürlich gut harmoniert, weil bei uns beiden, glaube ich, der Radsport im Vordergrund steht. Und durch die Ultrageschichten bin ich durch ihn gekommen, auch durchs Bikepacking. Das kannte ich vorher gar nicht. Und das hat mir dann ehrlich gesagt auch gleich gefallen. Ich habe natürlich auch ein bisschen trainieren müssen. Ich sag mal so, durch die Nacht fahren, das muss man schon so ein bisschen trainieren. Und ja, ich weiß gar nicht, dann haben wir so unsere ersten Touren gemacht. Ich wollte immer mal nonstop zum Gardasee runterfahren. Und dann hat er gesagt, mach mal. Dann sind wir auf 3 Tage angefangen. Dann sind wir gleich am Stück, glaube ich, runtergefahren. Weil
Und
du
zwei
gesagt
Tage
hast,
waren
brauchen wir
wir.
nicht auf 2 Tage fahren. Das machen wir gleich nonstop.
Genau, das war dann die zweite Tour.
Meine zweite lange Tour.
Das war die zweite Tour, ja.
Das war
Zweites
das
Date
erste,
sozusagen, ne?
genau,
Gleich
also
mal 3 Tage
das,
herunter an Gardasee.
ja, das erste Mal sind wir tatsächlich auf dreimal ganz locker runter und irgendwann, ja, jetzt fahren wir auf zweimal runter, sage ich nichts, wir fahren da um eins in der Früh los und dann passt das schon. Und ja, hat dann ganz gut geklappt, sage ich mal. Also hat sie sich noch gut durchbissen. Ja, so
So sind wir eigentlich
sind
dazu
das.
gekommen. Aber wie habt ihr euch kennengelernt? War das auch irgendein Event? Ah ja, da
Ja,
wird
das kann
gelacht.
man
Da
so
sind die Fragen
sagen.
schon nämlich umgangen.
Das war eigentlich, sage ich mal, also nehmen wir es mal, es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Nennen wir es einmal so. Na, ich bin gerade in die Vorbereitungen für Alaska gewesen und es hat dann 12 Stunden Benefiz-Spinning in Wasserburg gegeben. Da ist ein Spezl von mir, der mit organisiert, ist zu mir gekommen und sagt, hey, ich hab dich neben die Leute von Radeln und Helfen gehockt, die kennst du ja alle. Ich sage, weißt du, ich kenne da kein Schwein. Ja, war auch bis dato so. Ich habe keinen kennt, nur ab und zu von Facebook und so. Und gesagt, ist mir egal, die 12 Stunden passt schon, habe mich hingeguckt und dann ist eben Tina mit dem Spesel und dem Gerhard gekommen. Als ich hingeguckt, war noch etwas, nehmen wir es mal, verschlafen. Und sie denkt sich so, weil ich gerade meinen Sattel gewechselt habe, boah, na, schon wieder so ein Schrauber hier, das geht mir jetzt schon auf den
Du musst dazu
Keks.
sagen, es standen bestimmt 100 Räder durch und der, der natürlich neben sitzt, es war außer uns noch keiner da, ist wieder so ein wichtiger Schrauber.
Genau. Und Tina war da auf alle Fälle ziemlich verschlafen. Der Winter war bei uns mit untertags, glaube ich, -10 Grad sogar verhältnismäßig kalt. Und sie war halt eingemummt, total verpennt, geschaut und sowas. Und ich dachte, toll, jetzt hockt die neben mir, sie schaut jetzt schon so zwider.
Ich war
War
müde, nichts
ich
wieder.
war es wieder. Und sowas, aber ich denke mir, egal, das birgst jetzt schon irgendwie durch. Und im Endeffekt sind wir eigentlich erst dann ins Gespräch gekommen, weil ich das Handy die ganze Zeit in der Hand gehabt habe und da hast du mich immer so aufgezwickt, naja, musst jetzt jede Stunde posten, ja, Instagram
Ich
und
dachte
sonst
mir
wie
wieder so ein
was.
wichtiger Poser.
Ja, und ich habe aber, also ich hab's Handy tatsächlich braucht und es war auch wichtig, dass ich dort war, aber nicht, dass ich Stories mache oder sowas, sondern ich habe meinen Flug nach Alaska ja schon gehabt, habe aber ein Cargo-Transportproblem mit meinem Fatbike gehabt. Und jetzt habe ich da quasi immer die ganze Zeit mit der Airline hin und her geschrieben, natürlich während dem Spinning, also während dem 12-Stunden-Spinning. Und irgendwann habe ich es ihr dann nachher gesagt gehabt und dann habe ich gesagt, ah, ja, okay. Und eigentlich so sind wir dann langsam einmal ins Gespräch kommen, glaube ich, darf man das sagen. Also am Anfang war ich so ein bisschen so, boah, und dann.
Naja, und mein Spezl, also mein Freund Gerhard, der ja neben mir war, zu meiner Rechten, sagte dann, Tina, das ist einer für dich, der fährt Rad und ist auch nie zu Hause. Und dann habe ich gesagt, der sieht gar nicht aus wie ein Mountainbiker. Und dann haben wir uns in der Pause mal unterhalten. Dann fragte er natürlich gleich, ob ich Veganer bin, weil ich eine Suppe gegessen habe. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin normal. Also ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man
Ist ja
Veganer ist, aber
wurscht gewesen.
ich mag genauso gerne Fleisch. Aber dann hat er sich schon gedacht, um Gottes Willen. Dann hat er
Ja.
mich gefragt, was machst du? Ja, Triathlon. Was machst du? Ja, ich bin Stewardess. Oh Gott, hat er sich gedacht. Triathlon, Stewardess, arrogant. Naja, und dann haben wir gemerkt, dass wir uns eigentlich doch ganz sympathisch waren. Und
Schon.
so haben wir uns dann doch
Ja.
mal vernünftig unterhalten.
Oh. Und ja, im Grunde hast du dann ein paar Tage später ja dein Außenband, glaube ich, war ja
Genau,
das
ja.
Außenband gerissen gehabt und hat es nicht mehr da weglaufen können. Fertig, so
Ja,
einfach
das
war
sollte, glaube ich,
das.
so sein. Das ist auch praktisch. Ja, sehr
Ja.
schön.
Ja, also ein bisschen über Umwege hat es dann doch ganz gut funktioniert.
Naja, und so haben wir uns halt ab und zu mal getroffen. Ich war dann 6 Wochen eigentlich zu Hause, weil ich eben einmal rundum geknickt bin, hatte arbeitstechnisch ziemlich viel Stress. Und dadurch, dass ich auch verletzt war, konnte ich jetzt ihn dann nochmal besuchen. Er hatte mich dann zum Dampfnudelnessen eingeladen als Abschluss, bevor er nach Alaska fährt. Und hätte ich arbeiten müssen, hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr so kennengelernt. Also ich
Ja.
sage immer, das hat so sein sollen.
Ja,
Ja.
absolut. Sehr cool. Schöne Geschichte.
Und dann haben wir eigentlich ja Kontakt gehabt, während er in Alaska war. Und da haben wir uns tatsächlich durch viele Gespräche oder immer, wenn er mal konnte, eigentlich auch noch mal kennengelernt, kann man sagen. Und wie er dann zurück war, da hat sich dann eigentlich vertieft damit. Also es war nicht so die Liebe auf den ersten Blick.
Aber es ist dann doch ganz gut geworden.
Und hast du da schon im Süden gewohnt, Tina, oder warst du noch in Norderney? Hast du schon?
Genau, also ich bin damals, ich habe noch meine Ausbildung auf Norderney gemacht, ich habe im Reisebüro gelernt, war davor zwar auch ein Jahr in Amerika, und bin dann 94 bei Lufthansa angefangen und habe eigentlich auf einen Studienplatz gewartet in München. Und dann, wir hatten damals noch Saisonverträge bei Lufthansa Express. Das wurde dann aufgelöst, weil Express ja Lufthansa wieder in die schwarzen Zahlen geflogen hat. Und dann habe ich den Festvertrag genommen und habe mir gedacht, jetzt muss ich mir auch noch mal die Welt anschauen, weil Express waren ja nur innerdeutsche Flüge. Und dann bin ich am Chiemsee hängen geblieben, habe meinen Studienplatz sausen lassen. Und nee, Quatsch, aus München bin ich weggezogen, so muss man sagen. Ich habe den Studienplatz sausen lassen, meinen damaligen Freund habe ich kennengelernt und bin dann am Chiemsee hängen geblieben, sozusagen.
Ah ja, super.
Und jetzt bin ich dann schon, ja, seit 94 in Bayern und seit 25 Jahren am Chiemsee.
Okay, das ist schon eine lange Zeit. Ja, super. Und was war dann so euer erstes gemeinsames Abenteuer, was so das Ultracycling betrifft?
Das
Eigentlich
war's Race Around Germany.
vom
Ja.
Rennen her, ne? Aber noch
Als
Deutschland.
wo Renncharakter hat. Wir sind davor einmal, ich sage ja mal, gemütlich eben auf 8 Tage, glaube ich, waren das zu Corona-Zeiten, eben von Chiemsee nach Norderney rauf.
Das ist ja
Ja,
dann auch ein
eben, weil
schöner,
wir gesagt
ja.
haben, wir haben die Zeit, ich habe Kurzarbeit gehabt, Tina hat Kurzarbeit gehabt und sage, jetzt passt, jetzt haut's hin. Haben wir alles vorab gebucht, war ja nicht so einfach zu dieser Zeit. Und dann habe ich gesagt, dann fahren wir heute halt eben rauf und haben auch wieder Mutter besucht. Ja. Und das erste im Ultracycling-Bereich, das war aber dann tatsächlich das Race Around Germany. Das war, also ich habe mir gesagt, ich wollte schon immer mal fahren, einfach just for fun. Habe davor die Grenzsteine drauf gefahren und habe mir nachher gedacht, okay, jetzt bist du eigentlich eh wieder sehr gut in Form. Und habe nachher gesagt, ich darf das ganz gern fahren, habe mich dann angemeldet und irgendwann sagst du, ach, ich habe jetzt durch einen Zufall ebenfalls auch noch frei,
Ja, weil Corona war und
weil
ich hatte
Corona
kein
eben war.
US-Visum.
Und ob's mich stören hat, wenn sie mitfahren, sage ich, nö, das passt schon, fast halt mit, das haut schon hin. Dann haben wir halt innerhalb von, glaube ich, 1 Woche die ganze Ausrüstung da schnell zusammengesucht, dass das irgendwie geht. Dann habe ich gesagt, ja, sie fahren halt so weit, wie es halt nur irgendwie geht. Und wenn es ist, ja, hockt sie sich halt in den Zug rein und fahren halt dann wieder heim. Das war so das Einfache. Aber im Endeffekt, sie war völlig unvoreingenommen vor dem ganzen Ding und ist das Teil dann halt komplett einmal rund um Deutschland gefahren, sozusagen sogleich die zweite Frau, die gefinisht gehabt hat. Und ne, war einfach eine richtig schöne Zeit. Also war ein bisschen chaotisch, war lustig. Wir haben alles Mögliche gehabt. Natürlich die verrücktesten Geschichten, sage ich mal. Aber das war eigentlich so unser erstes gemeinsames Ultracycling-Thema dann, ja.
Ja, spannend. Und seid ihr da noch so jeder in seinem eigenen Tempo gefahren und habt dann einfach quasi so
Na,
euch
ich
nach
habe heute.
der Etappe wieder zusammengefunden oder?
Nein, sondern wir sind schon miteinander gefahren. Wir waren zwar solo gemeldet, jeder.
Ja.
Aber ich habe gesagt, wenn, dann fahren wir das miteinander. Das ist kein Problem nachher da. War jetzt auch für den Dieter, für den Organisator natürlich kein Thema, nicht? Und wir haben halt dann gesagt gehabt, man muss halt da ruhig fahren eben. Das bringt das nichts, wenn du sagst, du fährst mit einem 40er Schnitt los. Sage ich, wir fahren circa mit einem 30er Schnitt in der Geraden. Bergauf fahrt jeder sein Tempo, bergab fahrt jeder sein Tempo. Und in der Geraden halten wir so unser Tempo. Und so haben wir das eigentlich durchzogen, bis wir da einmal rund um und um waren um Deutschland.
Wahnsinn, schön, cool. Okay, und dann kam ja Rennen für Rennen. Wir haben jetzt schon so eine kleine Auflistung gehört. Habt ihr irgendwie ein Rennen, wo er sagt, oder hatten wir so ein besonderes Erlebnis, das möchten wir gerne mal teilen?
Das gibt es eigentlich fast in jedem Rennen, kann man
Ah, das gibt
sagen.
es in jedem
Also
Rennen, ne?
es gibt es eigentlich in jedem Rennen, kann man sagen, da könnten wir jetzt wahrscheinlich zig
Stundenlang
Podcasts
reden, ne?
damit füllen.
Ja, das glaube ich.
Sagen wir es mal so, also war jetzt spontan, die sind so früh, keine Ahnung, muss jetzt ganz ehrlich gestehen.
Habt ihr irgendwie eins oder habt da mal besondere Herausforderungen wegen des Wetters erlebt?
Naja, also ich glaube, da können wir ein gutes Beispiel
Ja.
sagen. Also das Transbalkan Race. Das war, glaube ich, wirklich das Härteste mit Abstand, oder? Man muss dazu sagen, für mich, weil ich komme eher vom Rennradsport und der Flo ist reiner Mountainbiker. Und ich sag mal, er ist technisch wirklich top. Und ich habe es eigentlich nie wirklich gelernt. Wie immer, ich setze mich drauf und fahre. Und Das war, glaube ich, von der Herausforderung her für mich zumindest das schwierigste Rennen, weil es eben auch fahrtechnisch sehr schwierig war.
Das
Und
war
da
ein
haben
Mountainbike-Rennen, ja?
genau,
Hast
wir
du
sind
gesagt?
mit einem Gravelbike gefahren.
Ja.
Also es war ein Gravelbike-Rennen
Ja. Ja.
offiziell, aber mit einem Mountainbike, glaube ich, wäre es vielleicht leichter
Das
gewesen, gell?
ist, ja, es war auch völlig falsch beschrieben in dem Fall. Wenn es heißt, eben 100% rideable, also 100% fahrbar. Und eben man hört Bikepacking und bei uns verbindet man Bikepacking immer ganz automatisch mit einem Gravelbike. Also ans Mountainbike denkt man nicht. Oder? Und ich habe mir die Strecke nur angeschaut und ich habe halt eben von meiner Dienstzeit in Bosnien habe ich noch gewusst gehabt, okay, die schicken uns da und da und da durch. Denke ich mir, nichts, da muss ich zumindest breitere Reifen auf und habe eigentlich wenige Tage vom Flug nachher nochmal die Bereifung abgeändert, dass wir ein bisschen breiter dran sind. Und also das war schon, ich sage mal, das war eine Fehlbeschreibung damals von die Veranstalter her, muss man so sagen. Mittlerweile haben sie es abgeändert, das muss man auch fairerweise natürlich mit dazu erwähnen. Aber es war damals halt eben 100% rideable und da hat eigentlich jeder gesagt, gehabt, da sind Stellen drin, die kannst du einfach nicht fahren.
Wir haben viel geschoben auch.
Das ist halt, aber das war halt schon eher so vom Fahrerischen her natürlich schon eher das Technischste, sage ich jetzt halt einmal, wo wir es aber auch nachher wettertechnisch volle Breitseite abgerackt haben. Also wir haben eigentlich fast täglich immer Regen gehabt, teilweise 20, 30 Zentimeter im Schlamm gesteckt und das ist halt, der bosnische Schlamm ist halt eine Katastrophe, weil da geht gar nichts mehr. Wir haben halt dann ziemlich knapp am Time Limit gewesen, dass wir sagen, wir kommen bis nach Rižane, Montenegro an. Habe ich gesagt, wir schaffen das, wenn wir die Nacht durchfahren, dann machen wir zwei Pausen mit 2 Stunden und ansonsten müssen wir halt einfach immer schauen, dass sie die Räder drehen. Und haben dann gesagt, hey, da haben wir jetzt einen schönen Aussichtspunkt, haben wir uns da kurz hingelegt und haben dann aber das Problem gehabt, dass der Bora-Sturm eingebrochen ist auf uns. Und das Ende vom Lied war dann eigentlich eher das, uns hat's die Ausrüstung weggerissen. Wir haben da drum, sage ich mal, in eine Art Käfig geguckt, was auch unser Glück war, weil Äste und Bäume durch die Gegend geflogen sind. Also das ist richtig rund gegangen. Und ich habe dann gesagt, wir müssen jetzt in diesem Biwaksack uns zu zweit zusammenkuscheln, so wie man es eigentlich aus den wildesten Everest-Filmen kennt. Sage ich, genau so müssen wir das jetzt machen. Wir sind dann, glaube ich, ohne uns zu bewegen, 7 Stunden aneinander in diesem
Klitschnass.
Biwaksack gewesen, klitschnass. Und alles, bis eben dann das erste Tageslicht wieder kommt, sage ich, und dann müssen wir das nächste Exit nehmen. Also unser Transbalkan Race ist hier an der Stelle jetzt halt vorbei, weil es schlicht und einfach eine Notsituation ist. Dann hätte man sagen können, klar, man fährt danach wieder weiter, aber dann ist es ja keine Notsituation, sondern habe ich irgendwo Mist gebaut, so sage ich halt immer. Und nein, es war einfach, es hat Ausrüstung gefehlt, wir waren dann fix und fertig, weil du schlafst dann auch nicht mehr.
Nach sieben
Und
Stunden wirklich nur gefroren.
nur gefroren und irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt packen wir unser Zeug, da war der Bora nachher relativ handsam und hat dann auch die Bea als ein Teil der Veranstalter gesagt, wenn ihr 2 Kilometer in die und die Richtung fahrt, kommt ihr wieder runter. Sind dann runter eben und dann war natürlich, mir hat es eigentlich um Tina sehr, sehr leid da, weil sie hat sich jeden Tag durchbissen und immer wieder aufs Neueste und immer wieder mal einen Sturz abgerückt und. Und dann haben wir eigentlich so, ja, ich sage mal 120 Kilometer, was jetzt wahrscheinlich eine Fahrzeit noch vor, keine Ahnung, 15 Stunden gewesen war oder sowas, haben wir halt nachher die schmerzhafte Entscheidung treffen müssen, dass wir hier abbrechen müssen. Also mir hat es für die Tina mehr leid da als für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war die einzigste sinnvolle Möglichkeit.
Ja, und solche Entscheidungen tun weh dann bei solch einem Rennen. Ne? Man hat ja, es ist ja nicht nur das Rennen, man hat sich ja auch Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre darauf vorbereitet. Und das ist so das Jahreshighlight. Und da ist es noch wichtiger, ja, dann wirklich an die Sicherheit zu denken und so ein Rennen auch abzubrechen. Ja.
Und man weiß auch
Sehr.
nie, was passiert. Das kennst du ja auch bei diesen langen Geschichten. Und wenn
Ja.
es wirklich im Balkan regnet, dann zieht's, dann kommt man nicht vorwärts. Und an einem Tag, also ich glaube, es ist verheerend, wir sind zweimal in einen Hagelsturm gekommen. Zum Schluss raus, wir waren eigentlich mit dem Bora-Sturm wirklich eine Stunde zu spät dran. Der andere war in einer geschlossenen Shelter. Wenn wir das geschafft hätten, dann hätten wir das Finish wahrscheinlich auch noch geschafft. Und an einem Abend, um auf lustige Geschichten, da haben wir uns wirklich gefreut, ein Zimmer genommen, wir kommen, wir sind um 8 da, gehen um 9 ins Bett, machen 2 Stunden, 3 Stunden schlafen, dann düsen wir in der Nacht wieder los. Dann fing es an zu regnen. Ich glaube, wie viele Kilometer hat man noch? Das
Wir
waren die
haben
längsten 5 Kilometer meines Lebens. Ich hatte einen Platten.
ja
Und wenn du hinten einen
Oh.
Platten hast und durch den tiefen Schlamm ziehen musst, ich weiß nicht, ich hatte noch ein bisschen Milch hinten drin, was so ein bisschen das Loch dicht gemacht hat, weil sonst hätten wir ein Problem gehabt, einen Schlammplatten wechseln. Das wäre, glaube ich, fatal gewesen. Dann haben wir, ich weiß nicht, wie lange wir noch gebraucht haben.
Wir haben für
Oh,
20 Kilometer haben wir 4 Stunden gebraucht.
Wahnsinn.
Es
Ja.
war aber auch ein bisschen das Gemeine. Das Gute in Bosnien ist ja im Gegensatz zu Deutschland, du hast sogar in der hintersten Region volles Netz, volles Internet, also volles Handynetz. Und dann habe ich den schon angerufen und sage, ach, mei, das tut uns jetzt furchtbar leid, aber wir kommen nicht vorwärts. Und irgendwann hat er so gesagt gehabt, no problem, I see your lights. Also kein Problem, ich sehe eure Lichter. Da sage ich zu Tina, wir müssen eigentlich bald da sein. Der sagt, er sieht unsere Lichter. Und dann haben wir noch einmal 3 Stunden hingewerkt und dann sage ich, das gibt's nicht, da hat der vielleicht zu Iraki gehabt oder sowas, keine Ahnung, dass er irgendwelche Lampen sieht. Und dann haben wir unten angekommen, von oben bis unten, also
Mit
wirklich
Schlamm.
voll mit Schlamm. Der schaut uns nur so an, deutet auf seinen Gartenschlauch, sage ich, alles klar, brauchst nicht mehr weiterreden, habe ich Tina von oben bis unten abgesprüht, mich von oben bis unten. Und dann haben wir gewusst gehabt, es war nämlich der Matt aus Colorado, der das Rennen ebenfalls gefahren ist, der war in dem gleichen Hotel drinnen und die haben durch Zufall geredet und hat ihm gesagt gehabt, da siehst du, wo die sind. Und dieses Dot-Watching, dieser Dot hat er als Light interpretiert. Und wir haben gemeint, wir sind gleich da, ja, I see your lights. Dabei hat der gemeint gehabt, ich sehe deine Position. Wir haben verzweifelt mit dem, aber
Und dann
ja.
hat er mich gesehen. Ich hatte ja so viel Schürfwunden. Also mich hat es nie in der Abfahrt geschmissen, aber bergauf, wenn du mal unkonzentriert warst, aber da hat so viele geschmissen, dann hat es dir gleich die Reifen weggehauen. Und ich habe überall, ich habe nichts Schlimmes gehabt, aber Schürfwunden. Und die Tochter war Krankenschwesterin und ich ziehe mich aus und sie so, komm mal mit, komm mal mit. Dann hat sie mir erstmal Rakis hingestellt. Dann habe ich, glaube ich, noch 3, 4 Rakis getrunken. Dann hat sie die Wunden versorgt und dann war mal wieder im Bett. Ich glaube, um 2:30.
Irgendwie so.
Oh nein,
Und dann war
Wahnsinn.
meine Vorderbremse noch kaputt. Da hatte ich eh schon Schwierigkeiten. Dann haben wir noch
Den Platten
den
noch
Platten
gleich.
wechseln müssen. Und das war wirklich, das war eine Verkettung. Hagel der Platten wieder da, was uns wirklich das Finish gekostet
Ja.
haben. Und es war dann
Ja.
zum Schluss schon wirklich frustrierend. Und dann Tag 1 war eine schöne Serpentinenabfahrt. Bin ich ja vom Rennrad gewohnt. Fahre so richtig schön runter. Der wäscht Depp sein Auto. Und das ganze Zeug fließt mir entgegen und mir haut es voll den Hinterreifen in der Kurve weg. Und dann hatte ich einen blauen Fleck. Ich habe heute noch eine Riesendelle da. Ich habe ausgeschaut. Das war Tag 1 mit dem ersten Sturz.
Oh Mann, oh Mann.
Ja.
Also das sind ja schon Horrorgeschichten hier teilweise. Jetzt stelle ich mir vor, gerade wenn man dann so lange schieben muss und unter diesen Wetterbedingungen und jeder hat ja auch einen unterschiedlichen Umgang mit solchen herausfordernden Situationen umzugehen. Das heißt, da ist ja auch die Chance mal, dass man da auch mal schnell aneinander gerät, oder? Wie handelt ihr das?
Ja, das ist tatsächlich, würde ich sagen, bei uns wirklich gut. Das ist der Vorteil, glaube ich, weil wir auch privat ein Paar sind. Wir kennen uns gut. Also ich weiß, der Flo ist einer, der kann da mal, wenn irgendein Defekt ist, der ist dann erstmal richtig sauer, kommt aus sich raus, dann kommt er wieder runter. Und ich bin dann immer eher so, naja, wird schon alles wieder werden. Er packt es dann an und also ich sag mal, jeder kennt jeden. Oder wenn ich so meine Tiefs habe, dann weiß er genau, wie er mit mir reden muss, wie er mich wieder aufbauen muss. Manchmal lässt man den einfach den anderen auch kurz in Ruhe, weil jeder von uns fängt sich wieder. Ich sag mal, da ist man mental so stark und da unterstützt man sich wirklich so gut wie es geht. Und bei uns war auch, das ist jetzt vielleicht das nächste Thema so ein bisschen, aber die Herausforderung als Paar ist immer, egal ob jetzt Mann oder Frau, zwei Frauen oder zwei Männer, ist schwieriger als Solo. Weil ich sag mal, der eine muss dann zur Toilette, der andere später. Der andere ist müde, der andere nicht. Der andere hat Hunger, der andere nicht. Und da muss man halt einfach immer Rücksicht aufeinander nehmen. Und das ist bei uns eigentlich schon manchmal unheimlich. Wir sind so eingespielt, wir müssen wirklich schon fast parallel zur Toilette. Wir haben zur gleichen Zeit Hunger. Und die Rollenverteilung, die hat sich bei uns, und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sowas zusammen macht, man muss die Stärken, die Ressourcen auch entsprechend einsetzen. Und bei uns hat sich's automatisch ergeben. Der Flo ist wahnsinnig gut im Navigieren mit dem Technischen. In der Vorbereitung, der arbeitet das akribisch aus. Da wird geguckt, wo ist ein Supermarkt, wo ist eine Wasserstelle. Weil im Balkan, da gab es manchmal 6, 7 Stunden lang gar nichts. Und da muss man ganz akribisch ausarbeiten, wo wir müssen aufpacken, Verpflegung, Getränke. Am Anfang haben die uns ausgelacht. Hinterher hat mir ein, der hat gebettelt, dass wir ihm was zu trinken geben. Also da ist er wahnsinnig erfahren auch, vielleicht auch von der Bundeswehr, von seinen Rennen. Das ist einfach sein Part. Und ich bin so, sage ich mal, der Kopftyp. Ich arbeite die Rennen akribisch aus im Kopf. Ich lese die Guides. Ich weiß genau, Checkpoint 126 Kilometer. Da und da müssen wir hinkommen. In der Nacht muss ich hinten rumgehen. Was gibt's an Verpflegung? Ich habe diese ganzen Sachen im Kopf. Dann sagt er nur, Tina, wie weit haben wir noch? Was gibt's da noch? Und so hat sich das automatisch eingespielt. Oder Essen kaufen. Ich gehe rein. Ich weiß genau, was er mag. Umgekehrt zwar auch, aber er macht dann den Radlcheck. Und die Rollen, das hat sich von Anfang an eigentlich eingespielt, ohne dass wir drüber reden mussten.
Ja, perfekt. Ja, das klingt wirklich, klingt logisch und schön, dass es so funktioniert, ja.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Also das haben uns sogar andere in Rennen wiedergegeben, dass das ganz ungewöhnlich ist, dass so ein Paar so wahnsinnig gut harmoniert. Und es muss eben auch vom Fahren, sage ich mal, passen. Also der Leistungsabstand darf nicht zu groß sein.
Das wäre nämlich auch noch meine Frage.
Genau, also das muss sich ziemlich ausgleichen, sage ich mal. Und was auch wichtig ist, Absprachen. Trans-Balkan Race war ein Beispiel, weil er kann wirklich, sage ich mal, in meinen Augen alles fahren. Ich nicht. Ich habe gesagt, wenn ein Trail kommt oder irgendwas, was ich nicht fahren kann, dann muss ich absteigen. Und das war für ihn aber okay. Das heißt, wir sind in das Rennen reingegangen und wir haben es vorher besprochen und dann war das auch kein Thema, wenn ich habe einen Trail mal schieben müssen. Und das hat man gesehen Tag 1. Es waren alle Mixpaare raus, weil die Männer oft genervt waren, weil Streckenabschnitte gibt es, wo man ja auch mal in der Gruppe fährt. Und da hat man schon gesehen, die Männer waren manchmal leicht genervt, weil die Frauen vielleicht nicht so hinterhergekommen sind. Und das sind so Sachen, dann kann man in so ein Rennen nicht gehen. Also das muss man vorher wirklich abklären und der Abstand darf nicht zu groß sein, tatsächlich.
Es
Dann wird es schwierig, gell?
ist eigentlich ist es, sage ich mal, sehr wichtig, dass man, oder man muss anders sagen, ich bin vorher sehr viel solo unterwegs gewesen. Also ich habe meinen eigenen Rhythmus gehabt, ich habe meinen eigenen Schlafrhythmus gehabt, den bringe ich jetzt auch so in der Form nicht mehr raus, für das habe ich das zu lang gemacht, eben sei es jetzt, wie ich es eben in Schweden gemacht habe, dass ich sage, ich bin 22 Stunden unterwegs und ruhe 2 Stunden. Das ist so mein Tagesablauf und den habe ich halt eben drin. Und Tina hat es auch kein Problem, wenn sie einfach sagt, sie fahrt einmal halt komplett die Nacht durch. Bei mir ist so, eine Nacht geht, in der zweiten brauche ich diese 2 Stunden Pause einfach. Das ist bei mir so drinnen. Und es ist aus meiner und unserer Sicht sehr wichtig, dass man vorab, bevor man sowas angeht, ganz klar die Grenze mal zieht, dass man halt ganz klar sagt, du, das ist es, das ist es. Man muss da vorher drüber reden. Also, das haben wir auch gemacht und das war für mich jetzt auch klar, auch wenn wir haben es extra nochmal angesprochen, wenn es jetzt bergauf nicht so schnell ist, wenn es bergab jetzt nicht so schnell geht oder sowas, dann sollte man halt ihr ein bisschen langsamer. So einfach ist es. Man muss da einen gesunden Kompromiss finden. Also so wie das französische Pärchen, das da eben am Transbalkan Race ja gestartet ist, die haben das halt nicht gemacht gehabt. Er ist umgestanden, hat einen roten Kopf gehabt, weil er sich über seine Frau ärgern hat müssen. Sie ist unten aufgepustet, hat einen roten Kopf gehabt, weil er da drum schon wieder vorausgefahren ist. Dann sind sie oben gewesen und dann ist eigentlich so die Bombe ein bisschen hochgegangen. Und das gilt natürlich dann schon zu vermeiden, sage ich mal, weil es soll ja schon ein gemeinsames Abenteuer sein und eigentlich nachher nicht irgendwie auf einmal ein Trennungsgrund im Raum steht. Das ist der falsche Ansatz, finde ich jetzt eh. Und darum kehren die Fronten kehren einfach vorab wirklich exakt geklärt. Es gibt trotzdem immer mal was, wo mal ein Knatsch drin ist oder sowas, aber das kann man nachher auch auf dem Radl kurz schnell wieder ausreden, dann kann man schnell sagen, du passt oder hey, ich habe mich falsch verhalten, wie auch immer, völlig egal. Aber das Grundkonzept, das muss vorab, wenn man im Pair unterwegs ist, geklärt sein. Fertig. Gibt es keine Wenn und kein Aber nicht da.
Ja, und man muss auch zum Beispiel, wie wir beim Bike Transbalkan, dann sind wir auch wieder in einen Sturm gekommen an dem Pass. Dann sind wir runtergefahren und ich habe so gefroren, ich habe nicht mehr können. Und dann hat er gesagt, jetzt runter, ich gebe dir die Sachen, das wird angezogen und da gibt es auch keine Diskussion. Oder beim Veneto Gravel, da ist der Flo fast eingeschlafen bergauf. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt Pause auf die Bank, du machst einen Powernap. Und hinterher hat er gesagt, danke, dass du es gesagt hast. Und das andersrum wäre es genauso. Und da muss man auch auf den anderen hören, weil dann begegnet man sich auch schon an so eine Gratwanderung, wo man sagt, jetzt könnte er vom Rad kippen, weil er mir zuliebe vielleicht nicht absteigen wollte. Und ich glaube, so gut kennt man sich. Und dann sagt man auch beim anderen so, jetzt ist Schluss, jetzt so und so. Und das passt dann aber auch wieder.
Super, ja. Weil ich glaube, das ist nämlich die Challenge, ne? Dann denkt man, ach, so ein klein bisschen kann ich noch, ich ziehe noch durch und dann überpaced man und schwupp hat man die Kraft verloren, die man dann nach hinten raus eigentlich benötigen würde.
Und
Ja.
eigentlich auch, wenn man sich mal uneins war, nehmen wir uns jetzt doch ein Zimmer oder nicht, wo wir kurz auch vielleicht gestritten in Anführungszeichen haben hinterher, was immer so, ja, dass man gesagt hat, danke, es war die richtige Entscheidung.
Ja,
Also
schön.
muss ich wirklich sagen, ne?
Ja, also
Ja.
das funktioniert recht gut,
Wirklich
nennen wir es
gut,
mal
war.
so, ja.
Ja. Cool.
Doch, ja.
Ja, prima. Kommen wir mal auf eure Europa-Durchquerung zu sprechen. Wer kommt denn überhaupt auf so verrückte Ideen? Wer ist
Also
auf der
die Tour war
Ideenfluss?
Floß eigentlich schon vor Jahren ausgearbeitete Tour, glaube ich, oder? Die du immer fahren wolltest?
Ich habe so, ich sag mal so, ich habe so Spinnereien bei mir im Kopf, wo ich einfach sage, die will ich halt machen und die lasse ich mir auch nicht nehmen, komme was wolle. Sage ich, weil halt, ich finde, das Leben ist kurz genug, als das, was mit Arbeiten oder sonst noch was verbringt. Und eben diese Europa-Durchquerung, ich habe es halt Toe-to-Tip, Gaudi halber genannt, also vom Zeh rauf bis in die Spitze, habe ich glaube, vor 5 Jahren oder was, habe ich die Gaudi halber mal zusammenplant, wo ich mir gedacht habe, das war eigentlich einmal echt spannend, von Reggio di Calabria rauf bis in die Haifischflosse nach Skagen, Dänemark rauf zum Fahren und eben verschiedene Klimazonen, verschiedene Menschen und sonst irgend sowas. Einfach so diese unterschiedlichen Charaktere, die ja diese Länder aufweisen, einfach einmal hautnah zum sehen. Und das haben wir halt in diesem Jahr dann umgesetzt. Ich habe es mir, wie gesagt, vorgenommen. Ich habe gesagt, ja, bin ich dabei, den Spaß gönne ich da nicht allein. Und haben halt dann einmal einen Monat Auszeit jetzt genommen. Also jetzt von der Arbeit und Tina natürlich auch von der Arbeit, logischerweise.
Ich arbeite Teilzeit, muss man dazu sagen.
Und
Noch
also
als
hat,
Stewardess oder
ich, genau, ich
mittlerweile
bin Stewardess und habe Juni und Dezember frei. Das sind meine freien Monate.
Genau.
Schön.
Und so ist es dann eben gekommen, dass wir halt gesagt haben, wir fliegen da runter, fahren da eben einmal quer durch, bis nach Skagen. Und dann habe ich noch gesagt, du, wenn wir eh schon da drum sind, setzen wir doch über noch nach Schweden und schauen wir uns halt Schweden noch ein ganz kleines bisschen noch mal mit an. Haben danach halt auch noch einen Peter drauf, einen Peter Mild, kennst du vielleicht vom Arctic Ultra. Ist da
Ja.
als, ja genau, ist da als Volunteer eben mit dabei. Der hat uns danach halt auch unser, sage ich mal, die haben unser Care-Paket schicken können, weil wir haben ja nur Minimals dabei gehabt. Auch eben nachher mit was brauchen wir wieder nachher für den Rücktransport und solche Geschichten. Und so waren wir nachher 3 Wochen da unterwegs, eben von Reggio rauf bis Skagen. Genau.
Wie darf ich mir so euer Equipment vorstellen? Für 3 Wochen, wie viel Wechselklamotten hat man mit? Was war da so mit an Bord?
Also wie der Peter, wie er uns gesehen gehabt hat, der hat noch den Kopf geschüttelt und hat sich eigentlich überlegt, wie kann man so lange mit so wenig auskommen. Also wir haben tatsächlich, mir glaube, wir haben einen Satz, sage ich mal, Freizeitbekleidung, ganz dünne, nennen wir es einmal so, mit dabei gehabt. Und sogar da haben wir keine Turnschuhe dabei gehabt, sondern Flipflops, weil man
Es war
hat ja
ja
dann noch
Sommer.
weniger. Es war ja ein Sommer. Und wir haben ansonsten den Radsatz, den wir auch gehabt haben, eben dabei gehabt und haben noch ein Trikot und eine Hose und Socken zum Wechseln dabei gehabt, falls irgendwas gewesen wäre. Kann ja immer mal was sein. Und das war's in Sachen Bekleidung. Mehr haben wir da nicht dabei gehabt, weil du kannst Bekleidung, kannst du auswaschen, etc. Man kann sich dann sehr gut helfen, aber du sparst halt einen Haufen Gewicht und natürlich Volumen. Volumen heißt immer ganz automatisch dann Luftwiderstand und mehr Kraftinvestition. Und genau, und so haben wir uns da, dann haben wir noch geschaut, okay, wir nehmen uns Zeit dann eben noch mit, dann minimalistische Schlafsäcke, Isomatten, das Kleinste vom Kleinsten, Zelt nur das Leichteste vom Leichtesten, dass wir halt uns da halt dann zügig bewegen können, also schnell bewegen können. Wir haben gesagt, wir brauchen, dass wir das innerhalb von 3 Wochen schaffen. Und durchschnittlich, glaube ich, was waren es, 100, 165 Kilometer,
Super,
glaube ich,
super.
waren es. Unabhängig von den Höhenmeter, muss man dazu sagen. Und das geht nur, wenn du schnell und zügig unterwegs bist. So einfach ist es. Darum war auch die Auswahl beim Gravelbike dann auch so. Fahren wir einfach, fahren wir zweifach von der Schaltung vorne. Und haben dann gesagt, nee, wir haben mehr Rennradcharakter auf dieser Strecke, spätestens wenn wir in Deutschland sind. Das heißt, wir fahren mit Rennradübersetzung. Und muss an dieser Stelle auch ganz klar Dankeschön sagen, noch an Max aus Rosenheim. Die haben uns die Räder nachher zur Verfügung gestellt und auch so aufgebaut, wenn wir sie brauchen. Aber die jetzt doch schon seit gute 25 Jahren oder 20 Jahren zusammen mit denen. Und Ich habe dann gesagt, so und so und so machen wir das eben. Jetzt so ist das Radl ideal. Dann habe ich meinen Input noch mit reingegeben. Und dann haben wir eben beim Veneto Gravel den ersten Testlauf gemacht, so gemacht, das haut hinten und vorne nicht hin, Parts getauscht und hat das Radl auch passt. Also wir haben da sehr, sehr auf die Ausrüstung schauen müssen, eigentlich viel akribischer, als wir es eben noch vorher gehabt haben, sei es jetzt beim Behard oder wenn wir um Deutschland rum sind oder sowas. Also da war das A und O. Und somit die Ausrüstung war das Minimum vom Minimum, sage ich mal.
Das glaube ich. Ja, ist spannend.
Ja.
Gut, Essen konntet ihr unterwegs dann kaufen,
Ja,
ne? Ja,
genau. Das
das
hat
war
kein
ganz gut
Problem.
von der Versorgung her. Wie viele Platten hattet ihr denn auf dieser Strecke?
Vier.
Hatten wir?
Wir haben vier Platte
Ah,
gehabt.
weiß ich gar nicht.
Ja.
Das ist aber noch gut. Hätte ich jetzt
Genau.
deutlich mehr
Das,
gedacht. Ja.
ja, das ist tatsächlich, ist das in Ordnung für das, dass ja dort 2x3.300 Kilometer waren. Also
Okay,
eigentlich kann man
aber.
sagen, über 6.500 Kilometer vier Platte, das kann man lassen.
Aber wir haben auch schon einen Rekord geschafft. Und zwar in Dänemark, ich glaube, wie viel? 12 Platten auf 10
Da
Kilometer?
irgendwie so,
Weil wir
keine
uns die
Ahnung.
Muscheln reingefahren
Das
haben. Was
war.
haben wir reingefahren? Die Muscheln. Wir mussten ein Stück
Die
durch den Sand
Muschel.
fahren am Strand. Und dann haben wir uns schon gefreut. Jetzt haben wir nur noch 10 Kilometer. Dann kommen wir in Skagen pünktlich an. Dann können wir noch ein bisschen bummeln und schön essen gehen. Und dann, wir hatten keine Pads mehr, also zum Draufkleben. Wir hatten keine Schläuche mehr. Dann bin ich 1 Kilometer gefahren. Dann hat er wieder aufgepumpt, hat gesagt, fahr los. Dann bin ich wieder Vollgas losgefahren, 1 Kilometer. Dann hat er wieder aufgepumpt und ich bin wieder losgefahren.
War
Das
Katastrophe.
waren
Ich
dann die
weiß
längsten
nicht.
10 Kilometer, glaube ich, ne?
Acht, ich glaube, es war 8 oder 9 Platte
Ich weiß es gar nicht
auf
mehr.
25 Kilometer und am Schluss habe ich nachher die Schläuche dann auch schon mit dem Isolierband geflickt. Weil nichts
Ja,
mehr da war. Es
das
war nichts mehr
weiß.
da. Wir haben gewusst, das nächste Radlgeschäft, das ist in Skagen, also musst du irgendwie rauf. Und
Ja.
dann kommt der Erfindungsreichtum
Und dann, wie man dann
halt
wieder, wie er aufgepumpt hat, ich losgefahren bin oder wir losfahren wollten, ist dann parallel dazu, hat er
Das
dann auch noch mal
ist
wieder einen Platten gehabt.
vor der Tina hinten den Platten kriegt, ich steige aufs Rad und mein Reifen
Und
vorne ist
dann,
wieder platt. Dann ist die ganze Gaudi wieder von vorne
es war ein bisschen wie
losgegangen.
im Film, wie bei Verstehen Sie
Also,
Spaß.
aber wirklich. Und das muss man dann zeitlich in den Tag auch noch einplanen, zusätzlich zu den
das kommt
165
dazu,
Kilometern.
ja. Aber na, toi, toi, toi. Also, Regio Skagen, es waren tatsächlich vom technischen Defekt her nur vier Platte. Mehr war es nicht. Also keine
Ja,
Schaltung
gut.
einjustieren oder sonst was. Ich habe die Räder nicht einmal sauber gemacht währenddessen, weil wir gesagt haben, da machen wir einen absoluten Hardcore-Test. Also ich bin eigentlich mit dem Dreck von Reggio bis nach Schweden dann reingefahren. Da habe ich dann bei Piet das erste Mal das Radl sauber gemacht.
Wahnsinn. Ja. Und auf gerader Strecke, mit was für einer Geschwindigkeit seid ihr da circa unterwegs?
Mm,
Wie,
ja,
das
kommt
kommt drauf an,
kommt
ne?
ein bisschen
Wie der
auf den
Wind auch
Untergrund
ist.
drauf, oh und alles, aber wieso jetzt, wenn man Deutschland, wenn man, jetzt war ich gerade im Fluss nicht, wo wir entlang sind, da war es eigentlich ein relativ gut ausgebauter Radlweg. Auch Kies haben wir teilweise schon mit 32 unterwegs.
Und das ist
Ja,
schon sportlich, ey, über so eine Distanz. Wahnsinn.
Also das war so die Reisegeschwindigkeit dann,
Ja.
wenn's gegangen ist, natürlich. Ja.
Ja. Wow. Oh Mann, und wie habt ihr mittlerweile keinen Muskelkater mehr nach solchen Tagen?
Ist unterschiedlich, glaube ich. Es gibt
Ja.
wirklich Tage wie jetzt auch, man fährt mal zum Gardasee runter. An manchen Tagen ist es, als wenn man vielleicht auch nur eine 100 Kilometer-Strecke gefahren wäre, und an manchen Tagen tut einem wirklich alles weh. Das ist tatsächlich Tagesform, denke ich,
Also,
ne?
ja, aber
So
so.
unterschiedlich.
Also, mittlerweile, ich glaube, unsere Muskeln haben da resigniert. Die sagen mittlerweile, die spinnen einfach, die zwei Muskelkater lohnen sich nicht mehr.
Man
Und,
Aber man
nein.
fährt sich ein, also von Tag zu
Ja.
Tag wird es dann tatsächlich besser.
Ja, der Körper ist halt einfach eine Maschine und der gewöhnt sich irgendwann an die Tätigkeit, die er da macht. Also so wie jetzt halt bei uns speziell jetzt halt in Deutschland oder Österreich, wie auch immer, der Tagesablauf ist der Körper eigentlich wahnsinnig verweichlicht. Muss man so sagen, wie es ist. Der ist von der Natur her eigentlich eher darauf ausgelegt, dass er kein bequemes Bett hat, sondern dass man eigentlich auf dem harten Boden schlaft oder im Gras oder sonst noch was. So wie grob gesagt die Neandertaler halt früher. Und das hat ja von der Genetik her, finde ich persönlich jetzt zumindest immer noch drinnen. Und wenn man das wieder nach vorne ruft und eben dann keine andere Tätigkeit dann nicht mehr macht, dann gewöhnt er sich dann eben dran. Was er halt dann schon macht, wenn man sagt, so, jetzt bin ich fertig mit dieser Tätigkeit, dass er sich natürlich nachher entsprechend die Ruhephase wieder zurückholt.
Ja. Auf wie viele Stunden Schlaf seid ihr dann so gekommen?
Ach, das war normal eigentlich, 7 Stunden, glaube ich.
Also bei der
Ja.
Europadurchquerung war es relativ normal, sage ich mal.
Ja, das
Ja.
ist, wir haben halt immer so den Rhythmus gehabt, dass wir schauen, dass wir so circa um 8 Uhr morgens, 9 Uhr um allerspätestens loskommen. Und so 17 Uhr abends ist nachher losgegangen, dass man schaut, wo bleibt man, Unterkunft oder nehmen wir das Zelt her oder ist ein Shelter irgendwo, wie auch immer. Das war eigentlich so der Plan. Und wir haben eigentlich bis 5 Uhr abends gar nicht gewusst, wo wir eigentlich auf die Nacht sind, außer heute halt auf unseren GPS-Strich.
Außer da, wo es sehr heiß war, es waren ja auch manchmal auch 36, 37 Grad in Süditalien, da sind wir auch schon um 6, halb 7 losgefahren, weil da ja auch noch die vielen Höhenmeter waren. Da haben ja die meisten Höhenmeter gemacht und das braucht natürlich seine Zeit. Und um 6 ist es noch nicht ganz so heiß. Das war dann immer noch eher erholsam, ne?
Habt ihr irgendwelche Ernährungstipps oder so in Sachen Recovery Shakes oder sowas? Nehmt ihr da irgendwas oder?
Ist eigentlich vorbei die Zeit.
Ja.
Also vielleicht maximal, wenn es ein anstrengendes Training war, mal ein Eiweißshake und ein bisschen Magnesium und dann war es das. Aber ich persönlich bin da eigentlich gar nicht einmal so ein Fan davon, dass man mit Nahrungsergänzungsmittel arbeitet, weil wenn ich sage, ich mache solche eine Ultrasachen, der Körper gewöhnt sich ja dran, dass er sowas extern zugeführt kriegt. Und wenn ich dann sage, ich bin dann unterwegs und der Körper sagt, ich brauche das eben jetzt und ich habe das nicht zur Hand, kann natürlich der Körper wieder anders da reagieren. Und ich sage auch immer, wenn ich unterwegs bin, der Körper signalisiert schon, wo ich essen will, wo ich trinken will. Und wenn der Körper zu mir sagt, hey, ich habe jetzt Bock auf McDonald's, auch wenn ich privat nie hinfahren darf, weil ich das Essen einfach überhaupt nicht mag. Aber wenn der sagt, ja, ich habe jetzt Hunger auf McDonald's oder sonst noch was, dann gebe ich ihm das. Das hat schon seinen Grund, warum dass der das Signal aus sich, dass er sagt, du, das will ich jetzt essen eben. Also so einfach ist es, einfach auf den Körper hören und dann läuft es von ganz allein.
Ja, man hat auch
Schön, dass ihr das auch
Unterschiede.
sagt. Ja.
Ja, ich habe das am Anfang auch nicht gedacht. Ich habe gesagt, naja, man muss ein bisschen auf die Ernährung schauen, aber bei den langen Sachen da, ich habe noch nie so viel Schokolade gegessen und das variiert auch. Also in so heißen Gebieten, das hat eine Lust auf so eine Pizza oder ein Sandwich, das war ein Highlight. Und wie wir dann nach Deutschland gekommen sind, da hatte man schon wieder Hunger auf ganz andere Sachen. Also es ist auch so ein bisschen temperaturabhängig tatsächlich.
Ja, aber finde ich schön, dass ihr das sagt, weil mir geht es genauso bei meinen Läufen, aber auch bei meiner Erkrankung, wo ja auch alle sagen, da musst du das und das zusteuern. Da habe ich auch immer gesagt, nee, mein Körper sagt mir das schon, wenn er was braucht.
Genau, der sagt dir ganz klar, was will ich haben und dann hat er das. Mit dem Trinken ist das Gleiche, fertig. Das ist, und dieses Signal sollte man halt nicht missachten. Ich habe es auch oft gehabt, nach so 24-Stunden-Rennen. Das ist, wir haben in der Max-Hütte in der Oberpfalz, haben wir bei der 24-Stunden-Weltmeisterschaft gewesen und da war ein Spesl noch mit dabei. Auf einmal haben wir beide gesagt, boah, jetzt hat McDonald's, das war's doch. Nach dem Rennen eben auch, das haben wir da rein, haben wir beide bestellt. Hat sich gemeint, das ist für uns zwei. Dann sage ich, nein, ich war auch noch da, weil wir einfach irre viel Hunger gehabt haben und jeder hat das reingehauen. Und dann haben halt so zwei Big Macs oder sowas und 5 Cheeseburger sind halt dann nichts. Es ist halt so. Aber wie gesagt, ich hatte das jetzt außerhalb von der Belastung nie essen, das Zeug. Mag ich doch gar nicht. Also da mag ich frisch kochen. Also, aber da
Und was
brauchst du
es
das.
auch gibt beim Transbalkan Race, da haben wir ja fast nur Fleisch bekommen überall, weil zu den Uhrzeiten hatte nichts anderes auf. Also ich habe noch nie so viel Chicken Wings und Burger und Fleisch, glaube ich, gegessen wie da.
Ja, war nicht schlecht.
Aber was vielleicht ganz gut ist, so Elektrolyte, gerade wenn es so warm ist, in die Getränke hineintun, so wie Elotrans, das habe ich beim Triathlon auch schon ganz gern gemacht, das ist wirklich Gold wert. Also da muss man schon schauen, dass dem Körper so ein bisschen was auch zugefügt wird. Zumindestens so ein bisschen was am Tag, ein, zwei Trinkflaschen sollte man schon mit Elektrolyten auch dann voll machen.
Sehr gut. Was ich immer noch als ganz große Challenge sehe und auch bei anderen Sportlern miterlebe, wenn dann so ein Riesen-Event vorbei ist und man kommt nach Hause. Ich hatte, also gerade Lappland fiel mir auch super schwer, wieder zu Hause in der Realität anzukommen. Wenn man mal so aufs Minimum beschränkt war, wenn man solche Herausforderungen erlebt hat und dann aber diesen Switch kriegen muss im normalen Alltag, wo sich vielleicht Kollegen über Kleinigkeiten aufregen, wo man denkt, hey, ich habe ganz andere Probleme bewältigt in den letzten Wochen. Und man lebt plötzlich wieder so in Saus und Braus, oder hat zumindest alles vor der Haustür und muss nicht mehr kalkulieren und nicht mehr nachdenken. Wie geht euch das oder wie geht ihr damit um?
Also es ist nach wie vor immer noch das Gleiche, wenn man heimkommt, eben, ich sage mal, ich habe es das erste Mal eigentlich voll bewusst mitgekriegt nach meinem zweiten Einsatz, wo ich vor Afghanistan heimgekommen bin. Und wo ich einfach gesagt habe, da haben wir, Mann, wir haben da in Container gewohnt und haben da eben Fertignahrung gehabt und sowas. Und unsere Kinder haben sie, also was heißt unsere Kinder, die afghanischen Kinder haben sie für unseren Müll eigentlich fast das Messer gegenseitig reingehauen, für unseren Müll, für unseren Abfall, muss man sagen. Und dann kommt man eben heim, kommt so ein bisschen zur Ruhe, hat auch ein bisschen Zeit, dass man darüber nachdenkt. Nachher denkt, jetzt fahre ich einen Berg rauf, und wenn du nachher eben siehst, das Essen muss jetzt weggeschmissen werden, weil es optisch nicht gefällt. Da muss ich sagen, da habe ich ganz ein großes Problem gehabt damit mit unserer Gesellschaft. Habe es auch nach wie vor noch, muss ich sagen. Weil einfach das, für mich spiegelt das halt einfach auch diese ganze Oberflächlichkeit. Es ist, für uns ist es selbstverständlich, dass wir dreimal am Tag essen können. Für uns ist es selbstverständlich, wenn wir Wasser wollen, dass wir einen Hahn aufdrehen. Dass man essen ging und sonst noch irgendwie sowas. Das gibt es aber halt woanders dann nicht. Und das ist jetzt bei mir halt schon auch so ein Thema, warum ich sowas bei solchen Touren immer wieder suche, einfach auch, dass ich da diese Erfahrung selber nicht verliere. Einfach das zu wertschätzen, was wir eigentlich haben. Trotz alledem merkt man es natürlich, also Tina hat es ganz gewaltig gemerkt, wenn wir Dänemark durchquert haben, wenn wir nachher mit dem Zug runter sind, in den dänischen Zug, da wenn's die normal und da Holz kommst du störend vor. Selbst die Schüler, es ist alles ruhig. Und dann steigst du in Nibül in den Zug Richtung Sylt ein und bist völlig mit der Situation überfordert, weil da drin da Party und laute Musik und nur Bierflaschen und was weiß ich,
Gemecker.
wo du da denkst, na, wir steigen sofort wieder aus und fahren wir eigentlich wieder zurück. Das ist, also diese Situation kenne ich nach wie vor. Also ich für meinen Teil jetzt schon noch. Ich habe es auch jetzt dieses Jahr von Schweden wieder zurückgekommen bin. Ich habe keine einzige Autohupe in Schweden angehört. Warum soll ich meinen Schweden hupen? Hört sowieso kein Mensch. Ich meine, du weißt das ja selber, dass das abgelehnt wird. Steig aus dem Flieger aus, München, geh auf den Parkplatz raus, das erste wieder tröd, volles Rohr, dieses Rumgehupe, wo ich sage, was ist denn los? Und da habe ich nach wie vor schon mein Problem, aber ich habe mir selber aber auch gesagt gehabt, ich werde es als Einzelperson niemals ändern können, das geht nicht. Aber mir persönlich ist sehr wichtig, dass das, was mir an unserer Gesellschaft nicht gefällt, dass ich das nicht annehme für mich, sondern dass ich selber mir so treu bleibe, wie es halt eben, wie es ich selber für richtig halte. Ja, darum mag ich auch meine Benefizgeschichten für geistig behinderte Kinder machen und solche Sachen. Einfach das, was man an andere Menschen kritisiert, versuche besser zu machen. Das ist eigentlich nach wie vor immer noch so, wenn ich irgendwo heimkomme. Also zumindest mir geht es so, weil ich weiß, wie es bei dir ist.
Wenn du magst, erzähl ruhig gern mal. Ich habe auf deiner Homepage von den Benefiz-Geschichten gelesen. Was hast du da?
Also ich hab eben nach Afghanistan angefangen, dass ich immer versucht habe, so ein bisschen so Benefizgeschichten zu unterstützen, Vereine zu unterstützen, so gut wie es gegangen ist, sagen wir es mal so. Und ich bin jetzt so in den letzten Jahren in so einem Projekt bei uns in Ruhpolding hängen im HPZ, wo ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich unterstütze jedes Projekt nur ein einziges Mal und dann mag ich mit meiner Idee weiterziehen. Das war eben ein Projekt für geistig behinderte Kinder. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Projekt damals sehr gefesselt gehabt. Also diese Dankbarkeit von den Kindern einfach. Allein schon nur, dass sie ein bisschen Sport machen haben können. Also wir haben da unterschiedliche Sachen gemacht. Ich bin quasi von Ruhpolding aus autark auf dem Großvenediger rauf und alles und bin wieder zurück. Und die haben unterdessen ein bisschen eine Sportwoche gehabt. Und das war was ganz was Besonderes. Und nachher kommst du da an und sie freuen sich da wahnsinnig und fragen eigentlich schon wieder, wann machen wir wieder was? Wann machen wir wieder was? Und wenn du da die Augen von den Kindern siehst, die Begeisterung, wo sie eben dafür haben, da habe ich in dem Fall nicht nein sagen können. Es ist jetzt in der letzten Zeit leider ein bisschen eingeschlafen. Jetzt liegt da zum Teil an mir, weil ich beruflich ziemlich eingespannt gewesen bin. Aber ich möchte eigentlich schon schauen, dass ich da auch wieder was auf die Beine stellen kann. Sei es jetzt halt eben für die Ruppolinger Kinder oder andere Projekte, die mir gerade über den Weg kämen.
Super. Und habt ihr euch schon ein neues Ziel ausgeguckt?
Ja, das steht schon an in 6 Wochen.
In 6 Wochen,
Dann, ja, ich glaube,
also
sechs
in
Wochen.
6 Wochen muss ich jetzt fairerweise sagen für die Zuhörer, jetzt ist aktuell ist jetzt der 15.12. Also wenn die später ausgestrahlt werden, dann sind es vielleicht nur 5 oder 4 Wochen.
Genau.
Nein, ich habe halt eben wieder so ein bisschen so meine Schnapsideen ein bisschen walten lassen und bin irgendwann ums Race Around Ruanda gestolpert. Und Ruanda habe ich mir gedacht, so ja, das ist irgendwo in Afrika. Ich habe das aber tatsächlich erst einmal suchen müssen, wo das ist. Und habe mir dann Videos dazu angeschaut, denke mir so, wow, cool, so mit rotem Sand und so. Und habe ja die Jenny, die ja ebenfalls mit dem Fatbike in Schweden dieses Jahr gewesen ist, kennengelernt, die war das Monat zuvor da drum. Aber ich denke, hey, es ist interessant, man soll jetzt halt hin, du, wie schaut es aus mit Ruanda und sowas? Also, bist du komplett wahnsinnig?
Naja, ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt gehabt.
Ja, also nicht beschäftigt damit, da sagt es, nein, ich fahre doch nicht durch Afrika. Also es ist immer nur Afrika, Afrika ist gefährlich. Dann sage ich, also Ruanda ist aktuell so ziemlich das sicherste Land in ganz Afrika. Sage ich, du bist mit mir mit dem Rennradl durch eines der gefährlichsten Länder in Europa gefahren. Dann sage ich, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und auf alle Fälle haben wir nachher einmal einen Film angeschaut und da ist nachher auch bei der Tina der Reiz gekommen, dass sie gesagt hat, hey, das hat jetzt eigentlich schon was. Und wir haben eben mit Max wieder telefoniert und auch eben mit Cyclade, also mit den Firmen, die uns ja sehr stark supporten bei sowas und die waren auch total hin und weg mit diesem ganzen Thema. Da habe ich gesagt, das machen wir jetzt einfach fertig. Und ich gesagt, das machen wir, Flug gebucht, hin und her und sonst was. Und somit 2. Februar, glaube ich, oder?
Der Start.
2. Februar Start, Race Around Ruanda, ich glaube 1000 Kilometer und 18.500 Höhenmeter in 6 Tagen, irgendwie sowas, 6 oder 7 Tagen.
8 Tage ist, glaube ich, oder 7 Time Limit.
Ja, irgendwie so, geht teilweise bis,
Non-Stop-Rennen,
ist
non-stop.
auch wieder Self-Support und alles eben, und geht teilweise aber auch bis knapp 3000 rauf. Also, das ist schon hoch, das Ding da unten. Ja. Ja, und das
Absolut.
ist jetzt aktuell eben unser nächstes Projekt, das jetzt halt anläuft, Anfang 25.
Wie sind die Temperaturen da vorhergesagt in der Zeit?
Normalerweise, es ist jetzt kurz vor der Regenzeit, muss man sagen, und normal unter dem Tag so 30 bis 35 Grad und in der Nacht bis 15 Grad.
Da bereitet ihr euch gerade im Schnee am Chiemsee.
Doof, wir haben aktuell keinen
Da
Schnee.
ist noch nicht so
Wir haben
viel
aktuell null Schnee, so wenig wie eigentlich noch nie, kann man sagen. Ja,
Okay.
wir sind momentan von der Vorbereitung her ziemlich eingeschränkt. Uns hat es beide vor gute, ja, 1,5 Monaten mit Corona ganz brutal erwischt. Und haben wir nach wie vor immer noch mit den Nachwirkungen jetzt zu tun, dass wir sagen, wenn wir da runterfliegen, irgendwie wird es schon gehen. Also absoluter Worst Case eigentlich, kann man jetzt sagen, was so eine Vorbereitung jetzt halt angeht. Weil normal müssten wir jetzt Kilometer spulen ohne Ende, immer wieder Ausrüstung testen und so weiter und so fort. Und wir sind aber momentan froh, wenn wir 3 oder 4 Stunden mal nonstop trainieren können. Also Muskeln sind immer noch leer und so weiter und so fort. Also das hat uns voll erwischt gehabt. Aber ja, wir haben jetzt gemerkt, wir fliegen da runter und irgendwie wird es schon gehen.
Da bin ich überzeugt von.
Genau.
Die Muskeln erinnern sich, sobald ihr unten seid. Ja, Wahnsinn, was für ein Abenteuer. Richtig toll. Richtig toll. Wo können wir das mitverfolgen bei euch?
Also, ich werde natürlich schon bei mir auf die Social Media Kanäle, sei es Facebook, sei es Instagram, immer mal einen Post rausschicken. Ich weiß aber nicht, wie da unten die Handyverbindung ist. Also, ich weiß nur, man braucht eine separate Karte, wie das alles dann funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Es gibt bestimmt da wieder Dot-Watching auf der Seite von Race Around Rwanda, wo man sich das alles einmal mit anschauen kann. Und aktuell habe ich noch geplant, wenn das Ding abgeschlossen ist, also ich habe meine Kameras wieder mit dabei, dass ich dann entsprechend da Vorträge nachher wieder drüber halte über das Thema, weil das glaube ich schon viele, viele Leute interessiert.
Ja, und das wird ganz tolle Bilder geben, dann auch von dem Rennen, da bin ich
Genau.
überzeugt von.
Ja.
Ja, spannend, super. Das heißt, inwiefern bist du mit Vorträgen unterwegs, Florian? Kannst du mal das sagen?
Moment, also seit Corona muss ich sagen, da ist das Thema sehr zusammengebrochen alles. Also vorher ist wirklich viel gegangen, habe ich viele Vorträge halten können, auch viele Schulungen halten können. Und über dieses Thema Corona ist sehr viel zu Bruch gegangen. dass wenn du jetzt nicht gerade einen ganz einen großen Namen hast, das eigentlich uninteressant ist, einen Vortrag zu organisieren. Man hat nachher eben immer das Thema, ja, man kann doch einen Zoom-Vortrag machen oder sonst noch was. Das will ich persönlich aber nicht. Ich mag das nicht, dass ich da in einen Monitor reinschaue und versuche, da irgendwas zu erklären, sondern das ist so ein Vortrag, ich finde, der muss richtig live sein. Also da mag ich vor Menschen sitzen und da sollte ein Mensch davor stehen. Da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch noch in dem Bereich, aber ich finde, nur so bringst du auch wirklich diese Emotionen, die du gelebt gehabt hast, diese Gestiken, die du da eigentlich rüberbringen willst, auch wirklich zu 100% rüber und kannst das die Leute ja dann entsprechend vermitteln.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das lebt nochmal anders im
Genau.
Live, ja, definitiv. Oh, super spannend. Also ich kann allen Hörern auch auf jeden Fall den YouTube-Kanal von Florian empfehlen, wo wirklich dann immer die Videos gezeigt werden. Habe ich sogar im Krankenhaus gelegen und da hab ich mir nochmal deinen Lappland-Film angeguckt. Oh, das hast du gut, sag ich dir.
Hast du mir ein Foto geschickt. Das hat mich sehr gefreut, dass ich dich da ein bisschen ablenken habe,
Genau.
Hast du zufällig den Film geschaut? Den hat, glaube ich, der Flo auch bei sich auf der Facebook-Seite von dem Race Around Bosnien. Da haben die so einen Film gemacht, oder? Hast du den nicht auch
Das
gemacht?
ist, ja, es ist über dieses Bihar Race, ist eben ist ein Film gemacht worden über das Letztjährige, wo wir auch mit dabei waren. Sehr spannend. Kann man sich auf alle Fälle mal sehr gut über dieses Thema Road Ultra Cycling und sowas mal ein bisschen reinleben.
Oh ja,
Also
schön. Guter
ja,
Tipp.
das ist, was da so passiert und wie das so funktioniert alles, ja.
Super, genau. Ansonsten gibt es noch deine Homepage, ne?
Genau.
www.florian-reiterberger.de. Ist auf
Genau.
jeden Fall auch ein Blick wert, alleine diese Auflistung deiner ganzen Erlebnisse zu sehen. Wahnsinn. Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, das möchtet ihr unbedingt noch den Hörern mitgeben?
Ja, im
Oder
Grunde ist
vielleicht auch
ganz.
als Motivation für die Vorsätze für das Jahr?
Nein, im Grunde sage ich, ich persönlich finde halt nach wie vor, das Leben ist zu kurz, dass man nur daheim rumsitzt. Also das Leben findet draußen statt, das Leben besteht nicht nur daraus, dass man arbeitet und alles, sondern ich für meinen Teil habe gesagt, sollte ich doch alt werden, ich hocke dann lieber ehrlich gesagt an dem Tisch, wo man sich schweigend an das erinnert, was man so gemacht gehabt hat, bevor man an den Tisch sitzt, wo man darüber diskutiert, was hätte ich eigentlich alles ganz gern gemacht in meinem Leben. Das ist so mein Ding, wenn einer sagt, er möchte mit dem Thema Ultracycling anfangen, ich biete es jedem an, dass ich ihm da helfe, so gut wie es geht, dass er seinen Start hat, da findet jeder dann seinen eigenen Weg. Ist ganz normal, ich biete ja auch berufliche Touren an, nonstop zum Gardasee und solche Geschichten. Das ist einfach mal machen, so einfach ist es. Man merkt dann schon, ist es das meine oder ist es nicht. Aber jeder Anfang ist schwer. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt einmal 150 Kilometer am Stück fahren und nach 50 bin ich K.O. und muss ich heute halt trainieren, dass ich mein Ziel erreiche. Aber das Ziel darf man halt nicht aus den Augen verlieren. Und dann schafft man das aber auch. Und aus 150 werden 250, 350 und irgendwann ist man bei 1000. Und ehe man sich übersieht, macht
Ein
man.
Anfang.
Ja, und ehe man sich übersieht, macht man eigentlich Abenteuer, wo man niemals glaubt hätte, dass das für möglich ist. Man schlittert dann in was rein. Also wie meine allererste arktische Erfahrung war ja der Arctic Ultra, der Yukon Arctic Ultra. Also wie es jetzt bei der Tina eben mit Rot gleich einmal der härteste Triathlon in Deutschland ist, ich bin da selber in einem kleinen Loch gewesen, weil ich bin für 24 Stunden Rennen gefahren, habe die Salzkammer gut getroffen, bin ich dreimal gefahren, was ja das härteste Mountainbike-Rennen ja auch in Europa ist, darf man so behaupten, glaube ich. Habe dann aber eigentlich nicht gewusst, wohin. Was soll ich machen? Und dann ist auf einmal eben der Uwe vom Mex auf mich angetreten und hat gesagt, du, wie schaut's aus? Magst du ins Yukon? Ich schicke dich da hin und sonst noch was. Er braucht halt nur einen, der halt bereit ist, dass er sich da umbringt, mehr oder weniger. Nennen wir es einmal so, der halt da einfach das Know-how und das alles schon hat. Und das habe ich halt von der Bundeswehr gehabt. Da habe ich am Anfang gesagt, was möchte jetzt im Yukon drüben? Und dann habe ich mir das angeschaut, nur gehört, boah, minus 50 Grad und sowas. Und das hat dann seinen Reiz gehabt. Also auch sowas kann daraus entstehen aus solchen Thematiken. Und ja, keiner weiß, wo die Reise hingeht. Aber wenn ich sage, ich bin ein Couch-Potato, dann hocke ich nur daheim rum, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich irgendwann noch halt einmal als Couch-Potato sterbe.
Aber man muss ja auch nicht unbedingt Rennen fahren. Allein das Bikepacking, auch wenn man nur kleine Distanzen absolviert, wie gesagt, 60 Kilometer, weil man sieht auf dem Rad einfach, und das kennst du auch vom Laufen, man nimmt einfach viel mehr wahr, als wenn man im Auto sitzt. und durch die Gegend fährt und man sieht einfach viel mehr Dinge und man hat sich gleichzeitig bewegt und kann einfach auch schöne Urlaube damit planen.
Super,
Ja.
ja, absolut.
Ja. Aber jetzt hätte ich an dich noch eine kleine Frage. Ja,
Oha,
oha! Das ist, nachdem ja das ja alles Gott sei Dank jetzt bei dir ja so wie es ausschaut, ja gut über die Bühne gegangen ist. Wir haben ja damals im Lappland oben geredet, wir schauen mit die 500 Kilometer aus.
dann mache ich auch Volunteer.
Also die 500 würden mich tatsächlich zu Fuß noch mal reizen. Ich habe tatsächlich zu Robert dieses Jahr Kontakt aufgenommen, ob er mich nicht nächstes Jahr als Volunteer gebrauchen kann, weil in 2025 wird es definitiv noch nichts bei mir. Aber ja, ich komme noch mal wieder.
Du
In
kommst
welcher
noch mal
Form auch immer.
wieder.
Dann sag Bescheid, dann mache ich Support in dem Jahr.
Tina, und warum bist du noch nicht in Lappland mitgestartet?
Ja, ich muss tatsächlich gestehen, so ein Tagesmarathon, da hätte ich mal Lust drauf. Aber ich weiß nicht, ob das so meins ist, mehrere Tage, weil ich auch ehrlich zugeben muss, ich habe Respekt vor der Kälte und vor Erfrierung.
Okay, ja,
Und
also auch
vielleicht
mit Rad
müsste ich
oder so, sagst
mich,
du, ist es dann eher die Kälte?
ja, tatsächlich. Also so ein Radmarathon, wo ich weiß, ich bin am Abend zurück, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding, aber so auf mehrere Tage, ich glaube, da müsste ich mich erst mal langsam rantasten. Aber ich habe sehr, sehr großen Respekt auch vor diesen Erfrierungsgeschichten tatsächlich. Ich
Es
glaube, da müsste ich
ist
sehr klein anfangen, aber ich sage auch immer, man muss ja auch nicht alles gemeinsam machen. Ich sage mal, das Winterding
ja.
ist, glaube ich, so seins. Wenn, dann würde ich mal wirklich nur so einen kleinen Tagesmarathon machen oder auch zu Fuß. Das würde ich auch zu Fuß machen. Aber das würde mir reichen und danach die anderen Tage vielleicht als Volunteer auch irgendwie mithelfen. Oder nur Volunteer, mal auf der anderen
Ja,
Seite sein, weil man weiß ja, wie es euch dann geht. Ich baue euch dann wieder auf.
wir sprechen uns nochmal. Bei mir wird es frühestens 26 der Fall sein, Tina, und bis dahin.
Du, dann besprechen wir das 25, weil ich muss ja meinen Urlaub immer ein Jahr vorher
Sehr gut, okay.
eingeben.
Ach, herrlich, schön. Und das ist ja auch nochmal, das muss man sagen, durch den Sport, man lernt ja einfach so tolle Menschen kennen.
Eben.
Ihr habt euch darüber
Ja.
kennengelernt, wir haben uns darüber
Ja.
kennengelernt. Also sonst wären wir gar nicht so
Danke.
zusammengekommen. Ja.
Eben. Also das ist schon sehr wertvoll. Auch die Menschen, die man wirklich kennenlernt, das sind auch wirklich oft besondere Menschen, die auf solche Abenteuer gehen. Und ja, das macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Ja.
Ja, absolut. Mir hat es riesen viel Spaß gemacht heute mit euch.
Uns
Danke für
auch,
die
ja.
tolle
Uns
Folge.
auch.
Es ist beeindruckend, was ihr alles schon erlebt habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für Ruanda.
Danke.
Werde
Vielen
es
Dank.
auf jeden Fall begeisternd von zu Hause mitverfolgen. Ja, und bin einfach gespannt auf die Geschichten hinterher. Vielen lieben
Ja,
Dank und ich wünsche euch eine tolle Vorweihnachtszeit.
ja. Wir sagen
Ja.
danke ebenfalls, frohe
Frohe
Weihnachten an
Weihnachten.
alle, auch an die Zuhörer, wenn es vielleicht noch später ist.
Genau, guten Rutsch und alles Gute. Und wir freuen uns ganz stark, wenn wir dich da mal persönlich sehen wieder.
Ja, super gerne. Also, tschüss. Alles Gute.
Servus.
Tschüss.